In der Vorbereitung auf diese Predigt Weihnachten, da habe ich drüber nachgedacht, was ist Weihnachten eigentlich? Und wir haben ja schon in den Liedern davon gesungen. Retter, die Freundlichkeit Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Und ich bin beim Nachdenken über Weihnachten auch auf etwas ganz anderes gestoßen, was Gott mit Weihnachten verbindet. Das klang schon an. Der Titelthema von der Predigt lautet: Der Zorn Gottes, das Warum der Weihnacht. Weihnachten ist für uns ja das Kind in der Krippe. Milde Freundlichkeit. Aber ich möchte Ihnen heute noch einen ganz anderen Aspekt vorstellen von Gott und was das mit Weihnachten zu tun hat. Ich möchte Ihnen sozusagen die These, die Gedanken, die Aussage, meine persönliche Überzeugung, dass Weihnachten sogar sehr viel mit dem Zorn Gottes zu tun hat, einfach mal an den Anfang der Predigt stellen und Sie mit hineinnehmen, gleich in den ersten Punkt. Und ich habe den ersten Punkt überschrieben: Bilder des Zornes Gottes. Bilder des Zornes Gottes. Unser Sohn interessiert sich langsam für Geschichten und wie viele anderen Eltern auch. Was tun die Affen auf dem Dach? Ist das eine Bildergeschichte von der Arche, Noah? Nur eins von vielen schönen Sachen. Und was mir aufgefallen ist, als ich dieses Buch gekauft habe und mich umgesehen habe, ist die Arche Noah. Da sieht man ein Holzschiff, ein großes Stück Wasser sozusagen und manchmal sogar vielleicht noch ein bisschen Sturm und Wasser, aber das ist es. Ist uns, und das ist für Kinder auch richtig, aber ist uns eigentlich bewusst, was unter diesem Wasser liegt? Ist uns bewusst, dass dort viele leere Häuser liegen unter diesem Wasser? Viele tote Menschen. Der Zorn Gottes, das Bild des Zornes Gottes, ist etwas, was uns immer wieder neu begegnet, was uns vielleicht gar nicht so klar ist. Aber im Alten Testament kommt der Zorn Gottes 375 Mal vor. Der Zorn Gottes ist etwas, worüber im Alten Testament sehr häufig gesprochen wird. Der zornige Gott ist nicht etwas, was fremd ist und fern, ein alter freundlicher Mann, wie er zu Weihnachten immer mal wieder gezeichnet wird, der zwar nett und freundlich ist, aber der sich Zorn nicht leisten kann, weil er ja machtlos ist. So ist Gott nicht. Sind uns Bilder vertraut des Zornes Gottes mit Sodom und Gomorra? Der Zorn Gottes über diese zwei Städte, die dazu geführt haben, dass sie vollständig vernichtet worden sind. Ich habe einige andere Bilder mal aufgeschrieben. In der Wüstenwanderung wurde Gott zornig an verschiedenen Stellen, aber an einer Stelle wurde er zornig über Israel, über die Juden und schickte Feuer. Im fünften Buch Mose wird von Vertreibungen geschrieben, dass das Volk Gottes als Strafe, als Zeichen des Zornes Gottes erlebte. Bedrängung durch Feinde, Plünderung, der Tod einzelner Menschen. Der Zorn Gottes ist nicht etwas, mit dem man spaßen konnte. Nicht etwas, was ganz weit entfernt ist und ein Donnergrollen am Horizont, aber keine Sorge, er wird sich schon wieder beruhigen. Wie es ein Philosoph mal beschrieben hat, vergeben ist doch sein Geschäft. Vergeben ist in der Tat Gottes Geschäft, aber es ist nicht sein einziges. Auch im Neuen Testament wird über den Zorn Gottes gesprochen, auf eine andere Art und Weise, aber nicht weniger bedrängend. Es gibt einzelne Hinweise des Handeln Gottes in seinem Zorn, aber er sieht die Menschen und sein Zorn fokussiert sich auf den Tag des Gerichts, den wir alle erleben werden. Der Zorn Gottes ist zurzeit etwas, was sich sozusagen zurückhält im Neuen Testament. Und in dieser Zeit leben wir ja noch. Wir haben eben davon gesungen, dass wenn Jesus wiederkehrt, da ist die Rede nicht von Weihnachten, von dem ersten Kommen Jesu, sondern zum zweiten Kommen Jesu, wo er zum Gericht kommt. Der zornige Gott macht im Neuen Testament keine Pause. Gott ist weiterhin zornig und wie gesagt, es erfüllt sich hin, dieser Zorn im Gericht. Wie können wir aber Gott verstehen? Wie können wir ein Bild von Gott bekommen, von seiner Persönlichkeit, von seinem Art, wie diese Zorn und diese Freundlichkeit, die Barmherzigkeit und Geduld doch zusammenkommen? In Micha 7, Vers 18 steht, wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Überrest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Wohlgefallen an Gnade. Er hat Wohlgefallen an Gnade. Hier werden schon zwei Seiten Gottes deutlich. Sein Zorn und seine Gnade. Und ich habe mal ein Bild entworfen, was wir jetzt gleich sehen werden. Der Grundgedanke dieses Bildes ist folgendes. Wie jede Darstellung ist es meine eine grundsätzliche Aussage. Es ist nicht eine vollständige Beschreibung Gottes. Über all dem steht im 1. Johannes 4,8, Gott ist Liebe. Das ist die einzige Beschreibung Gottes, wo gesagt wird, Gott ist Liebe. Steht nirgendwo, Gott ist Zorn. Gott ist Gerechtigkeit in dem Sinne. Sondern alles, alles im Wesen Gottes wird bestimmt von seiner Liebe. Und diese Liebe setzt sich aber aus verschiedenen Aspekten zusammen. Gott ist Liebe sozusagen als Überschrift. Aber jetzt könnte man zum Beispiel sagen, und wie gesagt, das ist eine sehr vereinfachte Darstellung der Eigenschaften Gottes. Und Sie wissen ja, dass die Summe der Eigenschaften nicht die ganze Person ausmacht. Wenn Sie anfangen, die Eigenschaften Ihres Ehepartners zu beschreiben, werden Sie Ihren Ehepartner nie vollständig beschreiben können, wenn Sie sagen, er hat die oder sie hat die und die Eigenschaften. Dieses Bild ist eine Hilfe, etwas zu verstehen, aber es ist keine vollständige Beschreibung Gottes. Zum Beispiel könnte man diese Eigenschaft beschreiben mit Gott ist, also Gott und Gerechtigkeit, Psalm 48, 11. Oder dieses hier, Barmherzigkeit, Epheser 2, 4. Man könnte diesen Punkt beschreiben mit dem Zorn Gottes, aber es gibt ganz viele weitere Eigenschaften, die ich hier nur anreißen kann. Geduld, Barmherzigkeit ist jetzt schon genannt. Eifersucht. Gott sagt an einer Stelle von sich, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, er sagt es sogar an verschiedenen Stellen. Gottes Zorn steht nicht im Gegensatz zu seiner Gerechtigkeit noch in seiner Eigenschaft, in seiner Barmherzigkeit. Ich gehe gleich genauer darauf ein, darin unterscheidet er sich von uns Menschen. Hosea schreibt im Kapitel 11 über Gott, nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes, will nicht noch einmal Ephraim vernichten, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. In deiner Mitte der Heilige, ich will nicht in Zornglut kommen. Und bei der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auch über diesen Wort Zorn mal in die Begrifflichkeit gegangen ins Internet und habe Wikipedia sagt wahrscheinlich vielen, die öfter im Internet etwas als Nachschlagewerk gelesen. Zorn kann als heftiger Ärger, wutartiger Affekt, als Jähzorn oder als Zornesaufbruch vorkommen, der zu unkontrollierten Handlungen oder Worten führen kann. Der Zorn erscheint dann als Beherrscher des Menschen, der seinerseits seine Gefühlsregungen nicht mehr kontrolliert. Zorn ist bei Menschen etwas, was einen Menschen vollständig erfassen kann. Es gibt ja sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen mit ihrem Zorn umgehen. Manche sind sehr schnell zornig, manche fressen das in sich hinein, aber irgendwann explodiert ein Mensch, der immer Zorn in sich hineinfrisst. Und dieser Zorn ist dann etwas, was einen Menschen fortschwemmt, ergreift und mit sich zieht. Der Mensch sich fast nicht mehr unter Kontrolle hat. Beim Zorn ist der Grund einer Erregtheit zum Beispiel der Versagung eines Anspruches oder Bedürfnisses. Zum Beispiel das zornige Kind, das eine Süßigkeit nicht bekommen hat. Da könnte ich Ihnen Bände erzählen. Bände. Und ich habe noch Jahre vor mir. Oder der zornige Vater, dem Respekt verwehrt wird. Die Bände brauchen noch ein bisschen, aber das kommt dann wahrscheinlich auch. Und, das möchte ich gerade noch als Beispiel bringen, die Versagung eines Anspruchs oder Bedürfnisses. Vielleicht hat auch mancher mich gesehen hier und vorne gedacht, aha, warum trägt er jetzt kein Jackett? Vielleicht haben manche ein Bedürfnis, den, der hier vorne steht, in einer bestimmten Kleidung zu sehen oder in einer bestimmten Sprache zu hören oder auf eine bestimmte Art und Weise predigen zu hören, dass es gut ist. Ich habe ganz ehrlich mein Jackett vergessen. Aber ich dachte, als ich vorne saß und mir nochmal die Predigt durch den Kopf gehen lasse, vielleicht ist das ein gutes Beispiel dafür, dass unsere Erwartungen und unsere Wünsche, wenn sie nicht erfüllt werden, ganz schnell zu einem Gefühl von Zorn werden können. Und ich wünsche Ihnen das vielleicht auch noch als Ausblick zu Weihnachten, wenn Sie Ihre Geschenke auspacken, dass nicht die Enttäuschung im Vordergrund steht, sondern dass Sie das, was hinter dem Geschenk steht, auch sehen und sehen das Bemühen, das große Bemühen, was manchmal dahinter steckt, jemand etwas zu schenken und man nicht weiß, ob man recht hat und es eine gute Idee ist oder nicht. Zurück zum Zorn. Spurgeon, ein sehr bekannter Evangelist, der vor ungefähr 150 Jahren gelebt hat, hat geschrieben: Wer nicht zornig über Böses sein kann, hat keine Liebe zum Guten. Wer nicht zornig über Böses sein kann, hat keine Liebe zum Guten. Und er wollte damit sagen, und das ist das, was ich empfinde, ist, weil Gott ein gerechter Gott ist, gehört zu ihm auch der Zorn über das Böse. Zu einem Gott der Liebe gehört auch der Zorn über das, was gegen seine Liebe ist. Und so kommen wir zu Punkt 2. Ich habe ihn überschrieben mit Gründe des Zornes Gottes. Wir haben einen zornigen Gott, den ich beschrieben habe. Ein Gott, der die Menschheit fast vollständig vernichtet hat, der Menschen getötet hat, der Leid zugelassen hat in seinem Zorn, Bedrängnis, Feuer. Das ist kein harmloser Gott. Und jetzt doch die Frage, was macht Gott zornig? Was ist das, was Gott zornig macht? Denn entweder ist es ein Gott, der harmlos ist, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, wenn er zornig ist. Aber ich glaube, aus den Bildern des Zornes wird ganz deutlich, dass Gott nicht harmlos ist, dass Gott nicht hilflos ist in seinem Zorn. Und ich habe ein Beispiel gefunden, aber wenn Sie sich die Zeit nehmen wollen, mal zu gucken und in einer Konkordanz oder in einem Internetlexikon über das Wort Zorn nachdenken und gucken, was in der Bibel eigentlich steht. Sie werden fast immer in unmittelbarer Umgebung, wenn da steht, Gott wurde zornig oder der Zorn Gottes entbrannte, die Ursache dazu finden. Gott ärgert sich nicht über die Fliege an der Wand. Es gibt Gründe. Und ich habe einen, den ich Ihnen vorlesen möchte, wo es um den Grundsatz geht. Richter 2, Vers 12. Und sie, das ist Israel, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und sie liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. Im 5. Buch Mose, Kapitel 5 steht im 1. Gebot, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Da, wo sich Menschen dem Willen Gottes widersetzen, da, wo Menschen sich andere Ziele suchen als die, die Gott vorgibt, da wird Gott zornig. Und insbesondere, und das ist auch auffällig im Alten Testament, wenn sie sich sozusagen aufteilen würden, wo darüber steht, zornig über den Rest der Welt sozusagen und zornig über Israel, dann würde ich sagen, dass 3/4 des Zorns sich auf Israel konzentriert und nicht auf den Rest der Welt. Gott ist über die Menschen zornig, vor allen Dingen über die, die mit ihm einen Bund eingegangen sind, die er segnen will, mit denen er in Verbindung leben will und die sich dann von ihm abwenden. Ich würde Ihnen gern das Wort Sünde anhand eines Bildes erklären. Der griechische Ausdruck für Sünde heißt Hamartia oder Hamartheo ist ich sündige, also das Verb. Und der Gedanke dieses Wortes ist der, dass jemand auf eine Zielscheibe schießt und das Ziel trifft. Ich hoffe, man erkennt es als Zielscheibe. Auch ohne den roten Punkt jetzt quasi, den ich jetzt noch hineinmache. Eine Zielscheibe. Es geht bei dem Wort Sünde darum, dass jemand schießt und er trifft woanders. Er trifft nicht in die Mitte. Das Wort Sünde beinhaltet den Gedanken, jemand tut etwas und die Zielrichtung dieses Tuns ist nicht den Willen Gottes zu erfüllen, sondern etwas anderes zu tun. Ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen. Eine wichtige Aufforderung Jesu ist es, den Bruder, den Schwester im Glauben zu lieben. Das beinhaltet zum Beispiel, für diesen Menschen zu beten. Zu sehen, was kann ich diesem Menschen Gutes tun? Wo kann ich mich auf ihn einlassen? Wo hat er vielleicht Not, wo ich ihm helfen kann? Und nun sind wir ja Menschen, unvollkommene Menschen. Und ich werde Sie jetzt nicht fragen, wer Ihnen in diesem Raum jetzt unsympathisch ist. Ich frage Sie sozusagen ganz leise. Und keiner muss sich melden oder einen Namen sagen. Aber vielleicht ist es Ihnen schon mal so ergangen wie mir. Ich habe mir dann in meiner Handlung gesagt, ich bin ärgerlich auf diesen Mensch. Er hat mich verletzt. Okay, ich grüße ihn noch, aber für ihn beten, das will ich nicht. Zu sehen, wie kann ich ihm helfen, das will ich nicht. Und dann ist mir klar geworden, dass ich das Ziel Gottes, den Bruder, die Schwester zuliebe, damit verfehle. Und damit wird es zur Sünde. Die Bibel besteht nicht, vor allem nicht im Neuen Testament, aus einer Liste von das darfst du nicht und das ist Sünde. Sünde ist, und dann die nächsten 560 Seiten Sünde. Sondern es geht darum, was ist richtig vor Gott. Und das Nicht-Tun, was für Gott, vor Gott richtig ist, das ist Sünde. Es geht nicht in erster Linie darum, dass Israel sich vor anderen Göttern hingeworfen hat. Es geht in erster Linie darum, dass sie sich nicht vor Gott hingeworfen haben. Sünde kann dadurch entstehen, dass man das Gute will und das Gute nicht schafft. Aber Sünde entsteht vor allen Dingen dadurch, dass sich ein Mensch ein Ziel setzt, ein ganz eigenes Ziel und dieses eigene Ziel verfolgt. Und dieses Ziel nicht übereinstimmt mit dem Ziel Gottes. Ich komme zu Punkt 3. Wir haben davon, wir alle haben gehört, ich habe davon gesprochen, von den Bildern des Zornes Gottes und von dem, dass Gott in seinem Zorn bestimmt nicht machtlos ist, dass das für viele Menschen sehr ernste Konsequenzen gehabt hat und auch noch haben wird. Ich habe davon gesprochen, was sind die Gründe? Was sind die Gründe für seinen Zorn? Und der Grund ist, dass Menschen nicht nach seinem Willen leben. Und dann ist ja die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und das ist die Befriedigung des Zornes Gottes. Wenn Sie sich nochmal dieses Bild, was ich beschrieben habe, von dem Sünde-Gedanken aufgreifen. Werner, kannst du nochmal zurückmachen, bitte, auf den anderen, auf das Bild? Ja. Man macht eine Tat und die Tat ist getan, das Wort ist gesprochen oder wie auch immer. Und dann ist diese Tat, steht im Raum. Und nichts kann sie zurückholen. Nichts. Wir können Fehler manchmal etwas korrigieren. Aber wir können sie ja nicht ungeschehen machen. Der Grundgedanke, der auch dahinter steht, der dadurch deutlich wird, ist, wenn wir mal gesündigt haben, dann steht diese Sünde zwischen Gott und uns. Wir können sie nicht abarbeiten, wir können sie nicht zurückholen, weil unsere nächste Tat, die wir tun, ist doch die, dass wir Gott gehorsam sein sollen. In der nächsten Tat sollen wir jedoch dieses Ziel erreichen. Aber ein mehr als dieses Ziel erreichen können wir nicht. Unsere Schuld steht vor uns und wir können sie nicht abarbeiten. Im Neuen Testament wird davon gesprochen, dass wir Kinder Gottes sind. Aber es wird auch davon gesprochen, dass wir Diener Gottes sind, dass wir Sklaven Gottes sind. Alles, alles, was wir tun, alles, 24 Stunden, vielleicht sogar 25 bei manchen. Alles, was wir tun, steht unter der Voraussetzung, Gottes Ziel zu erreichen. Wir können Schuld nicht nachträglich abarbeiten oder gut machen. Wir können ja nicht mehr als gehorsam sein. Und so ging es auch Israel im Alten Testament. Und so setzte Gott als Zeichen der Vergebung und der Sühne Opfer ein. Ein Tier wurde geopfert als Zeichen der Umkehr, als Zeichen der Bitte um Vergebung. Mir fällt ein, man könnte wahrscheinlich nicht ausrechnen, wie viele Opfertiere im Alten Testament insgesamt geopfert worden sind. Aber es werden sehr, sehr viele sein. Und wenn wir darunter immer noch leben würden, dann würde für uns jeder wahrscheinlich den Wunsch Farmer oder Landwirt zu werden, also irgendwie Viehzüchter, weil man ja so viele Opfertiere braucht für die eigene Schuld. Da müssten wir alle immer wieder hingehen und opfern und sagen, es tut uns leid, es tut mir leid, was ich getan habe. Und nun kommt der Blick auf Weihnachten. Gott hat in seiner großen Liebe, in seinem großen Wunsch nach Gerechtigkeit, in seinem großen Wunsch nach Barmherzigkeit, einen neuen Weg der Vergebung geschaffen. Ein Opfer, das ein für alle Mal den Zorn Gottes befriedigt. Sein Sohn, Gott selbst, muss Mensch werden, ein sündloses Leben führen, ein vollkommenes Opfer für den Zorn Gottes werden. Es muss Weihnachten werden, um Karfreitag und Ostern zu ermöglichen. Es muss Weihnachten werden, um Karfreitag und Ostern zu ermöglichen. Und mit anderen Worten, Römer 5, Gott aber erweist seine Liebe zu uns, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir vom Zorn Gottes gerettet werden. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das ewige Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das Bild dazu, bitte. Weihnachten. Weihnachten ist das Kommen des Retters vor dem Zorn Gottes. Weihnachten ist das schier hilflose Kind in der Krippe. Und es ist die Sicht auf die Gnade Gottes, die die Menschen erkennen. Die Hirten freuen sich über die Nachricht, der Retter ist gekommen. Aber es ist nicht die Freude, die Rettung ist nun geschehen, sie ist vollkommen, aber der Retter ist da. Die Rettung fängt an. Mit dem Kind in der Krippe startet Gott seine Rettungsaktion. Mit dem Tod am Kreuz ist diese Rettung für jeden möglich, der an den Sohn glaubt. Nicht das Kind in der Krippe rettet uns, sondern der Mann am Kreuz. Die Geburt Jesu Christi ist der Ausblick auf die Gnadenzeit Gottes. Sie ist der Ausblick. Ich fasse es zusammen, die Predigt, diese Gedanken. Manchmal wird vom lieben Gott gesprochen. Und der liebe Gott, da schwingt manchmal so mit. Okay, er mag vielleicht ein bisschen zornig sein, aber er ist an sich hilflos. Und im ersten, was ich Ihnen im ersten Punkt in den Bildern des Zornes Gottes zeigen wollte, ist, Gott ist bestimmt nicht hilflos in seinem Zorn. Im zweiten Punkt, in dem Grund des Zornes Gottes, wollte ich deutlich machen, sein Zorn ist nicht wie bei Menschen manchmal etwas Unverhältnismäßiges. Etwas, was Gott überkommt und dann ihn quasi wegreißt, sondern es ist etwas, was Grund hat. Wo Menschen nicht nach dem Willen Gottes leben, da erregen sie den Zorn Gottes. Und wir stehen nicht umsonst über den Begriff der Gnadenzeit. Gott hält seinen Zorn zurück. Er tut das in der Freundlichkeit, die er hat. Aber das heißt nicht, dass das Gericht nicht stattfindet. Und der dritte Gedanke ist der, dass dieses Jesuskind, dieses kleine Kind, und ich denke immer wieder, wenn das so beschrieben wird, warum wird es nicht so beschrieben, dass das Kind auch mal schreit? Wir haben als Eltern gerade so einige durch durchwachte Nächte hinter uns. Das Kind ist immer ganz ruhig in der Krippe, ist immer ganz lieblich. Und es stinkt auch nicht. Es muss keine Windel gewechselt werden. Es ist alles so schön lieblich. Dieses Kind ist der Retter vor dem Zorn Gottes. Und so hilflos dieses Kind auch scheint, ist es der Beginn der größten Rettungsaktion, die jemals diese Erde gesehen hat. Weil dieses Kind zum Manne wird, am Kreuz für die Schuld stirbt. Und das ist der Grund, warum ich die Predigt überschrieben habe mit der Zorn Gottes. Oder das Warum der Weihnacht. Darum. Amen.